Ich möchte euch heute Morgen einfach in eine Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesus mitnehmen. Eine Begebenheit, die wir vielleicht alle schon des Öfteren gehört, gelesen haben, über die wir schon das ein oder andere Mal sicherlich auch nachgedacht haben. Aber ich finde es immer wieder neu spannend, gerade auch unter der Perspektive, was gerade so aktuell mein Leben betrifft oder unser Gemeindeleben betrifft oder was auch immer, wieder neu einen Blick auf diese Begebenheit zu nehmen und da vielleicht auch den ein oder anderen guten Gedanken heute Morgen einfach ja in unser Herz aufzunehmen, um daraus zu lernen. Weil Gottes Wort möchte unser Leben einfach prägen. Und Jesus hat uns nicht erlöst und hat gesagt, okay, jetzt ist alles gut, jetzt machen wir weiter wie bisher, sondern er möchte uns verändern. Und diese verändernde Kraft hat er damals auch schon seinen Freunden und den Menschen mitgegeben oder sie darüber informiert, die ja ein großes Interesse an ihm hatten. Und wir sind, oder diese Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesus spielt, in der Zeit, als er auf dem Weg nach Jerusalem wieder einmal war und dort in das Dorf Bethanien kam. Bethanien ist sozusagen ein Vorort von der Großstadt Jerusalem. Wobei Jerusalem Großstadt, damals waren die Dimensionen alle etwas anders, wie wir sie heute vielleicht kennen. Aber dieser kleine Ort Bethanien lag vielleicht so 1,5 oder 2 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also im unmittelbaren Einzugsbereich, auch ohne öffentliche Verkehrsmittel, konnte man damals das gut miteinander verbinden und da auch leben und vielleicht dann auch in Jerusalem arbeiten, wie auch immer, weiß ich nicht. Aber das ist nur mal so ein bisschen von der Geografie her. Also dieses kleine Dorf Bethanien lag sehr nahe bei Jerusalem. Und dort wohnten Freunde von dem Herrn Jesus. 3 Geschwister, Martha, Maria, Lazarus. Und der Herr Jesus war, wie gesagt, auf dem Weg Richtung Jerusalem und mit ihm natürlich seine 12 Jünger. Also das war schon eine kleine Reisegruppe. Und sie kommen jetzt nach Bethanien. Und wie ist das so, wenn ich durch einen Ort durchreise, wo ich weiß, da wohnen Freunde, da klingelt man kurz an zumindest. Ja? Da geht man nicht einfach stracks an dem Haus vorbei, sondern man hört mal rein, guckt, sind sie da? Gut, telefonisch anmelden konnten die sich früher noch nicht. Aber deshalb war die Kommunikation extrem wichtig. Und so kamen sie an dem Haus von diesen 3 Geschwistern vorbei und sie wurden eingeladen. Das war für die, die in diesem Haus wohnten, für Martha, Maria und auch Lazarus, einfach selbstverständlich gastfrei zu sein. Die Geschichte lesen wir im Lukas-Evangelium, das wollen wir jetzt mal vielleicht zusammen kurz tun, im Lukas Kapitel 11, naja, 10, Entschuldigung, Lukas Kapitel 10, die letzten Verse in diesem Kapitel ab Vers 38. Ich sehe gerade, das ist mir in der ganzen Vorbereitung eigentlich nicht aufgefallen. Bei mir in der Bibel sind ja, wie bei vielen anderen Bibeln auch, immer so kleine Überschriften über diese Abschnitte gesetzt, die eigentlich nicht zum Grundtext dazugehörten, aber um ein bisschen bessere Übersicht vielleicht zu geben. Und bei mir steht in dieser Überschrift oben drüber, Martha und Maria, wie verschieden. Okay, das werden wir gleich sehen, denke ich. Lesen wir einfach mal den Text. Es geschah aber, als sie, also der Herr Jesus und seine Jünger, des Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen, sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ein recht kurzer Erlebnisbericht. Aber ich denke, dieser Bericht enthält unglaublich viele Informationen, über die es sich lohnt, einfach mal nachzudenken. Jetzt kann ich mit dem Bericht umgehen und sagen, okay, gut, das ist damals passiert und um die Historie einfach komplett zu machen, hat Lukas das hier mit aufgeschrieben und eine nette Information, so eine kleine Begebenheit auf dem Lebensweg von Jesus. Punkt, abgeschlossen, fertig, okay? So nehmen wir viele Informationen auf, ja? auch gerade aus der Geschichte heraus, aus der Historie heraus, unseres Landes, unseres Volkes und so weiter, gibt es immer wieder so nette Anekdoten. So kann ich damit umgehen. Und dann steht's halt da, verändert aber nichts, bewirkt nichts. Oder ich setze mich mit dem Thema auseinander und denke, naja, guck dir doch mal, die Personen an. Was zeichnet die aus, die in diesem Abschnitt vorkommen? Was ist, macht deren Charakter aus? Was sagt Jesus auch dazu vielleicht? Und auf dem Weg solche Überlegungen sind mir diese beiden Frauen eigentlich gleich aufgefallen. Ich habe da schon mehrfach sogar drüber gepredigt. Aber immer wieder neu entdeckst du Dinge, die einfach wirklich gut sind, weil sie vielleicht gerade jetzt für uns auch ganz wichtig sind. Schauen wir uns die Martha mal an. Das ist ja eigentlich die Hauptperson in diesem Abschnitt. Denn es ist ja interessant, der erste Vers, 38, sagt ja, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, sie kommen durch das Dorf und in dem Dorf wohnt eine Frau mit Namen Martha. Ich habe es eben schon im Eingang erwähnt, eigentlich wohnen da drei Leute, die Jesus sehr nahe standen. Ja, der Lazarus, davon lesen wir gerade im Johannesevangelium, Kapitel 11, ja, eine ganze Menge, weil an ihm ein Wahnsinnswunder geschehen ist, er war ja tot und ist wieder auferweckt worden. Und dann wohnten da Maria und Martha, also diese drei Geschwister, die bildeten einen Haushalt. Aber hier wird nur von Martha gesagt. In dem Ort wohnte die Martha. Okay? Und Martha ist eine gute Persönlichkeit. Wir sehen sie hier als eine Person, die wirklich dient. Die dienende Martha, sozusagen. Denn für sie war das total selbstverständlich. Wenn Jesus vorbeikommt, egal was gerade ist, alles stehen und liegen lassen und etwas Gutes ihm tun. Er ist so ein besonderer Freund von uns. Und wenn der kommt, dann wird also alle Register gezogen, ja? Dann wird so richtig doll was aufgetischt. Dann sollte er sich hier wohlfühlen bei uns. Für sie war das selbstverständlich, dass sie den Herrn Jesus einlädt. Er sollte Gast in ihrem Hause sein. Das war ihr sozusagen auch eine Ehre, könnte man sich vorstellen, ja? Welch ein toller Tag, den sie hier erlebt. Jesus Christus ist Gast in ihrem Haus. Der Sohn Gottes. Und als solchen hat sie ihn erkannt gehabt, schon lange. Sie hat ihn nämlich auch angebetet, lesen wir an anderer Stelle. Ja? Der kommt zu ihr ins Haus. Stell dir das mal vor, eine ganz bedeutende Persönlichkeit, die dir vielleicht persönlich auch was bedeutet, egal ob das ein Politiker ist, ob das ein Sportler ist oder sonst irgendeine herausragende Persönlichkeit, kommt hier zu dir, du machst die Tür auf, lädst ihn ein und er kommt tatsächlich rein und ihr habt einen schönen Nachmittag zusammen oder einen schönen Abend zusammen. Sowas passiert der Martha hier. Jesus Christus kommt zu ihr. Und kaum ist aber Jesus da, dann geht die Arbeit los. Aber da liest du jetzt nicht von, dass Martha da hektisch wurde und konfus reagiert und sagt, oh, was muss ich jetzt alles machen und ganz nervös war. Nee, sie nahm das als selbstverständlich hin. Jesus ist da, Jesus kommt zu mir. Und das bringt natürlich dann auch ein wenig Bewegung mit. Du bekommst etwas zu tun sozusagen, wenn Jesus zu dir auch heute persönlich kommt. Jesus ist nicht einer, der sagt, ich komme zu dir und dann setz dich mal in die Ecke und ruh dich mal aus. Nee, hier geht's um Gastfreiheit. Gastfreiheit gibt immer etwas Arbeit, in Anführungsstrichen. Oft empfinden wir das nicht als Arbeit, weil es uns eine Freude bereitet. Aber wir werden auch aufgefordert, gastfrei zu sein. Das ist ein Grundsatz, den Christen leben sollten. Paulus schreibt das einmal ganz klar und deutlich und sagt, oder er schreibt es wiederholt auf sogar, dass wir unsere Häuser öffnen sollten, um gastfrei zu sein. Ja, und genau das tut Maria. Aber warum tut sie das? Schauen wir sie mal etwas näher an. Nicht Maria, Martha natürlich. Schauen wir sie uns näher an. Sie ist eine fleißige, praktische Frau. Sie hat sozusagen ein Naturtalent, auch ganz praktisch anzupacken, ja. Und Martha hat ein gutes Selbstbewusstsein. Sie ist nicht so eine, die sich immer versucht zu verstecken, damit sie ja nicht gesehen oder beobachtet wird, sondern nein, sie steht auch ganz gerne vorne in der ersten Reihe und wird gerne gesehen, ja. Das macht ihr überhaupt nichts aus. Also, ist jetzt nicht so, dass sie sich da vorne drängt, aber es macht ihr nichts aus, dass sie auch durchaus beobachtet und beachtet wird. Ein gesundes Selbstbewusstsein könnte man das nennen. Und Martha war keine ganz stille Frau. Nee, die hatte auch den Mund am rechten Fleck sitzen, am rechten Ort sitzen und sprach da deutliche Worte oftmals. Sie machte den Mund auf. Wir kennen auch andere Personen, die so etwas stiller und so zurückhaltend sind. Nein, das war Martha nicht. Aber Martha war auch sehr aufmerksam. Sie beobachtete alles. Ihr entging eigentlich kaum etwas. Sie konnte das, was sie mit ihren Augen aufnahm, auch schnell umsetzen und sich dazu Gedanken machen oder auch Pläne machen. Sie war also jemand, die wirklich am Leben teilnimmt. Und von Martha lesen wir auch, dass sie einen wirklich tiefen Glauben an den Herrn Jesus hatte und an die Lebendigkeit Gottes, an den allmächtigen Gott. In der Begebenheit aus dem Johannesevangelium lesen wir, gerade wo es um ihren Bruder Lazarus geht, dass sie ganz fest überzeugt ist, dass die Toten auferstehen werden und dass Gott die Möglichkeit hat, Tote lebendig zu machen. Das setzt einen gewaltigen Glauben voraus. Viele Menschen lehnen das heute ja ab. Nach dem Leben ist alles aus. Schluss aus, fertig ab. Nein, für Martha war das eine Selbstverständlichkeit, dass sie so einen tiefen Glauben hatte. Und noch etwas prägt ihr Leben eindeutig und ihren Charakter eindeutig. Sie hat Jesus Christus lieb. Ja, es ist eine echte Liebesbeziehung zwischen ihr und ihrem geliebten Herrn. Er war nicht nur ein guter Freund des Hauses sozusagen, den man gerne eingeladen hat, weil man gut miteinander konnte, sondern das war eine tiefere, innige Beziehung, die sie pflegte mit Jesus. Und sie wusste sich von Jesus auch geliebt zu sein. Das prägte ihr Leben, das prägt ihren Charakter. Das, was sie jetzt hier in dieser Geschichte tut, das entspringt einfach komplett ihrem natürlichen Wesen sozusagen, ihrem Charakter, das, was sie auszeichnet. Und es hat etwas, was sie hier tut, mit der Liebe zu dem anderen, zu Jesus Christus zu tun. Das war nicht einfach nur ein bloßes Pflichtgefühl, weil sie einfach eine praktisch veranlagte Frau war und sagte, okay, wenn Gäste kommen, dann wird hier eben zack, zack, ein schönes Essen gemacht und wenn die wieder weg sind, auch alles gut, so ungefähr. Das muss halt so sein. Nein, das war echte Liebe, die sie antrieb, dieses hier zu tun, diese Gäste einzuladen. Ja, sie hatte den Herrn Jesus lieb. Das zeichnet sie aus. Und diese Liebe zu Jesus drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit sozusagen ihren Gästen widmet. Mit ihrer praktischen Veranlagung, mit der Art, die sie befähigt, solche Dienste zu tun. Und ihr war das nicht zu viel. Nein, nein, das bloß nicht. Sie hat's gerne gemacht, aus Liebe heraus. Und wir lesen in Vers 40, sie war sehr, sehr beschäftigt. Ganz klar, es war vielleicht, oder ja, mit Sicherheit war es nicht vorbereitet, dieses Treffen. Und plötzlich hast du 16 Personen, die du zu verpflegen hast. Jesus, 12 Jünger und die 3 Geschwister sind mindestens 16 Personen, die plötzlich alle satt werden sollen. Also da hast du Arbeit. Ja? Da ist einiges zu tun. Und wir lesen hier, sie war sehr bemüht, diese Aufgabe zu erfüllen. Jesus und seinen Freunden wollte sie ihre Liebe deutlich zeigen und bekunden. Wie wichtig sind auch heute einfach Leute, die dienen und sich nicht bedienen lassen. Oder ich habe in der Vorbereitung einen Satz gelesen, den habe ich mir aufgeschrieben, da heißt es, im Bereich der Diakonie sind keine Festreden gefragt, hier gilt es zuzupacken. Wir merken, Christsein ist eine praktische Sache. Also wenn ich dem anderen wirklich etwas von der Liebe Jesu mitteilen möchte, dann kann ich nicht nur reden, nein, da muss ich auch zupacken. Körperliches Arbeiten ist gefragt. Das gehört dazu. Und genau das praktizierte Martha und das kennzeichnet die Martha aus. Also eine wirklich herausragende Persönlichkeit, die ein gutes Vorbild darstellt. Und das Ganze resultiert, ich möchte es mal so einfach in unser heutiges geistliches Verständnis hinein interpretieren, das resultiert aus dieser echten, innigen Beziehung zu Jesus. Er hat in ihrem Leben etwas bewirkt. Dann kommt aber auch noch die zweite Person hier zum Tragen. Dann ist die Maria noch da, diese Schwester von Martha. Und während Martha sozusagen die dienende Martha ist, ist die Maria die hörende Maria. Jetzt kann man das gleich sofort negativ abtun. Die ist bisschen faul, die drückt sich vor der Arbeit oder sonst irgendwas. Nein, da steht da nichts von. Es wäre falsch, sollte das in diesen Text hinein zu interpretieren. Wir lesen eine Eigenschaft von Maria, und die ist, sie sitzt zu den Füßen Jesu und hört zu. Nun, es gibt verschiedene Marias im Neuen Testament, die muss man schon unterscheiden, sage ich mal. Hier die Maria, die Schwester von Martha und vom Lazarus. Auf der anderen Seite kennen wir noch Maria, die Mutter Jesu zum Beispiel, oder Maria Magdalena, auch eine herausragende Frau im Neuen Testament. Jesus hat an ihr große Wunder vollbracht, er hat sie von Dämonen befreit, und sie drückt ihre tiefe Dankbarkeit für dieses neue Leben mit Jesus darin aus, dass sie dem Herrn noch kurz vor der Kreuzigung eine Salbung zukommen lässt. Dann gibt's noch zwei andere Marias, einmal die Mutter von Jakobus und Josef und auch die Mutter von dem Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, hieß auch Maria. Deswegen, man muss es ein bisschen unterscheiden. Hier geht's also um diese Frau aus dem Geschwisterteam, diese Maria, von der wir hier lesen. Und was zeichnet diese Maria eigentlich aus? Ohne dass wir jetzt hier viel von ihr lesen, gibt es doch ein paar Merkmale, die ihren Charakter beschreiben. Maria ist also eher im Gegensatz zu ihrer Schwester eine stille Persönlichkeit. Drückt sich unter anderem zum Beispiel auch darin aus, dass wir von Maria nur einen einzigen Satz, den sie gesprochen hat, in der Bibel finden, in Johannes 11, Vers 32, ja, in der Begebenheit mit Lazarus. Da wird ein Satz von ihr zitiert. Sonst hörst du von dieser Maria nichts, was sie gesagt hat. Also sie ist schon eine stille Persönlichkeit. Wir lesen hier oder sehen hier, dass sie auch sehr gut zuhören kann. Dass sie eine große Bereitschaft hat, etwas zu lernen. Lernen durch Zuhören. Also erstmal die Information aufnehmen. Ist heute auch nicht mehr jedermanns Sache. Vielleicht auch gerade dadurch, dass wir durch viele Dinge abgelenkt werden. Ein bewusstes Zuhören auf einen Vortrag fällt manch einem richtig schwer. Maria konnte das ganz gut. Und sie liebte den Herrn Jesus. Denn auch Maria ist jemand, die den Herrn Jesus gesalbt hat. Das lesen wir in Johannes 12. Sie salbte des Herrn Füße und auch seinen Kopf. Sie drückte damit auch ihre Zuneigung, ihre Liebe zu Jesus aus. Andererseits ist Maria eine Person, die einiges einstecken muss. Denn sie wird kritisiert. Sie wird hier von ihrer Schwester kritisiert. Als sie den Herrn Jesus salbte, wird sie von den anderen Anwesenden kritisiert über den verschwenderischen Umgang. Also die musste schon sich was anhören. Aber das hat sie nicht in dem Sinne beeinflusst, dass sie sich zurückgezogen hat. Und doch ist Maria oft eine unscheinbare Persönlichkeit. Also nicht im Gegensatz wieder zu ihrer Schwester, die so etwas in den Vordergrund steht, der es gefällt, wenn sie betrachtet wird und wahrgenommen wird, sondern sie kann sich dezent zurückziehen und ja, das passt zu ihrer Person eigentlich. Und wie gesagt, sie hat auch eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus. Sie liebt diesen Sohn Gottes, diesen Heiland, diesen Retter. Sie drückt das aus mit einer ganz hohen Hingabe. Hier lesen wir, sie sitzt zu den Füßen Jesu. Das hat sie für notwendig erachtet, das jetzt zu genießen. Auch sie liebte ihren Herrn. Und auch sie schenkte ihrem Herrn ganze Aufmerksamkeit, nur durch das Zuhören. Ja, bei Martha war es die praktische Tätigkeit, bei ihr ist es das Zuhören, das Beachten dessen, was Jesus zu sagen hat. Das fordert Aufmerksamkeit. Und bei beiden wird deutlich, dass Jesus Christus das Zentrum ihres Lebens ist. Interessant, so verschiedene Charaktere und doch die gleiche Ausrichtung. Jesus Christus, der ist es, der für sie in ihrem Leben die erste Rolle spielt. Und wenn wir diese Geschichte richtig wahrnehmen, dann sehen wir, dass beide Schwestern dabei sind, Jesus einen Dienst zu erweisen. Sie sind im Dienst für Jesus. Die eine mit praktischer Arbeit, die andere mit stillem Zuhören. Beides ist ein Gottesdienst. Wir haben auch so festgeprägte Vorstellungen von so Begriffen. Gottesdienst, ja, das ist das, was wir sonntags morgens machen. Wir machen es hier in einer relativ einfachen, schlichten Art und Weise. Andere machen es mit einer riesengroßen Liturgie und Brimborium dabei und was weiß ich was. Das ist Gottesdienst. Nein, Gottesdienst ist genau das, und das ist auch Gottesdienst, ja, aber Gottesdienst ist ja gerade hier das, was ihr Leben auszeichnet. Was auch geprägt ist durch ihren Charakter. Aber wenn der Jesus Zentrum oder Mittelpunkt ist, auf den sie sich ausrichten, dann ist eigentlich das ganze Leben ein Gottesdienst. Und so sehen wir hier bei beiden Schwestern, sie praktizieren Gottesdienst. Und beide, und das ist auch wichtig für einen Gottesdienst, sind mit voller Hingabe dabei. Das ist jetzt wichtig, das muss jetzt getan werden, das ist Hingabe. Ja? Und das machen die beiden. Interessant, oder? Jetzt könnte man sagen, alles wunderbar und alles richtig gut. Wenn wir das auf uns übertragen, wenn wir das so ausrichten, dann läuft's doch. Dann ist doch alles in bester Ordnung, alles in Butter. Wenn Martha jetzt nicht den Mund aufgemacht hätte. Denn was passiert? Obwohl beide Gott dienen, kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen diesen beiden Schwestern. Es gibt Knatsch. Es kommt zu einem Konflikt. Ist das nicht tragisch? Beide befinden sich im Gottesdienst. Und trotzdem gibt es Reibereien. Und trotzdem ist eine Konfliktsituation da und Konflikte sind gefährlich. Wir sehen es ja gerade an dem Krieg, der jetzt stattfindet, von dem wir jederzeit etwas hören. Entstanden aus einem Konflikt, aus einem nicht gelösten Konflikt. Und das führt bis dahin, dass Menschen sterben. Und sind Gott sei Dank Konflikte, die wir in unserem persönlichen Umfeld und Leben erfahren, in der Regel nicht mit diesem Ergebnis behaftet. Aber sie tun weh, Konflikte. Sie zerstören etwas. Sie machen etwas kaputt. Und deshalb gilt es doch eigentlich, solche Konfliktsituationen zu vermeiden. Was war passiert? Martha war ausschließlich mit den praktischen Geschäftstätigkeiten sozusagen ihres Gottesdienstes hier beschäftigt. Und sie war voll in diesen Wohltätigkeiten, die sie ausübt, drin. Und das forderte sie. Das war anstrengend. Das war so weit, oder ging vielleicht so weit, dass man ja bis zur Grenze der Kraft, die man hatte, geht, um sich damit einzusetzen, weil einem das so wichtig ist. Und es für ihre direkte Situation, 16 Leute zu verköstigen, da war es im Moment einfach auch nicht möglich, den Worten Jesu jetzt zuzuhören. War im Gottesdienst, wohlgemerkt. Und es war durch die Aufgabe dieses Gottesdienstes gerade nicht möglich, den Worten Jesu zuzuhören. Alles okay, denke ich. Aber jetzt kommt das, was in dem Kopf der Martha passiert und führt zu dem Konflikt. Das ist oftmals ja auch unser Problem und das ist das Problem der Martha. Denn sie ist der Meinung, das, was sie gemacht hat, ist richtig. Und das, was ihre Schwester macht, ist nicht richtig. Wie kommt sie dazu? Ist doch eine echte Frage, oder? Wir haben gerade jetzt versucht herauszuarbeiten, beide sind im aktiven Gottesdienst. Also etwas, was ehrt und was zur Ehre Gottes beiträgt. Und jetzt fängt der Kopf an zu arbeiten und sie sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Ja, sie ist nicht auf den Mund gefallen, die Martha. Sie ist eine, die sich weiß auszudrücken. Sie ist eine, die gerne auch etwas sagt. Das ist ihr Charakter nun mal. Ja? Oft nicht verkehrt, oft sogar richtig gut. Ja? Den Mut zu haben, den Nachbarn etwas von Jesus zu erzählen. Wunderbar. Aber hier, was will sie damit sagen? Was drückt sie hier aus? Ich denke, das wird uns allen gleich deutlich. Sie hat nur ihren Dienst im Blick. Und damit hat sie mehr sich im Blick als ihren Herrn, dem sie dienen möchte. Dieser Dienst ist wichtig, sehr wichtig. Und sie tut den Dienst mit Hingabe. Aber ist es richtig, dann über den Dienst des anderen zu urteilen? Über den Dienst, den Maria tut? Und ist es richtig, die verschiedenen Dienste unterschiedlich zu bewerten? Das ist auch eine Frage, denke ich, die hier rauskommt. Und eine dritte Frage habe ich mir noch aufgeschrieben dazu. Ist es richtig, dass sie das dann ausgerechnet auch Jesus noch sagt? Nun, ich kann nicht alle drei Fragen umfassend beantworten, aber die erste Frage, denke ich, wird uns sofort klar, weil wir kennen die verschiedenen Bibelstellen. Es ist nicht richtig, dass sie über Marias Dienst urteilt. Über andere zu urteilen steht uns nicht zu, sagt die Bibel ganz eindeutig. Natürlich, wenn wir Dinge sehen, die nicht richtig laufen, bilden wir uns ein Urteil, das ist klar. Aber mir steht es nicht zu, das endgültige Urteil zu sprechen. Das ist Aufgabe Gottes. Also können wir das, denke ich, erstmal abhaken. Dann die zweite Frage, ist es richtig, die Dienste unterschiedlich zu bewerten? Nun, meine Gedanken, auch wenn sie manchmal sehr einfältig oder ich-bezogen sind, können Fehler enthalten. Dessen muss ich mir bewusst sein. Und deshalb sagt der Jesus an anderer Stelle einmal, wo seine Jünger zu ihm zurückkommen und sagen, Herr Jesus, wir haben die und die das und das in deinem Namen tun sehen. Das war ihrer Vorstellung nach auch nicht richtig, weil sie es falsch bewertet haben. Aber der Jesus gibt ganz klar die Antwort, lass diese tun. Also, es steht uns eigentlich nicht zu, Dinge, die wir für Jesus tun, wenn sie aus ganzem Herzen kommen, auch dann irgendwie zu gewichten, zu bewerten. Interessanterweise tut es der Herr Jesus in diesem Abschnitt auch nicht. Werden wir gleich noch zum Schluss sehen, denke ich. Die dritte Frage war, ist es richtig, damit den Herrn Jesus, ich sage es mal bewusst so, zu belästigen? Ja, das ist richtig. Denn das drückt meine wirkliche Beziehung zu Jesus doch aus. Wenn ich in einer Ehe lebe, dann drücke ich meinem Ehepartner gegenüber doch auch viele meiner Gedanken einfach mal so frei raus. Ja? Ohne vorher durch 5 Filter zu schicken sozusagen. Und meine Frau sagt mir dann manchmal schon mal, das ist nicht richtig, was du denkst. Oder, ja? Oder oftmals sagt sie, das ist gut so oder wie auch immer. Aber wir tauschen uns darüber aus. Ja? Einer weiß vom anderen wirklich, wie er tickt dadurch. Und der Jesus kennt uns eh komplett durch und durch. Ja? Dem können wir eh nichts vormachen. Aber es ist absolut richtig, ihm wirklich alles zu sagen, was mich beschäftigt. Auch wenn meine Gedanken dabei nicht ganz richtig sind. Er kennt meine Gedanken sowieso. Und es ist gut, dass Martha hier dem Herrn Jesus genau diese Gedanken sagt. Stell dir mal vor, Martha wäre in diese Runde da geraten, wo Jesus sitzt und alle zuhören und Maria auch da sitzt. Martha wäre da reingeplatzt und gesagt, Maria, komm raus, helf mir mit! Wie peinlich wäre das? Sowohl für Martha in ihrem Verhalten, wie peinlich wäre das für Maria vor den anderen? Also die ganze Gruppe, das ganze Miteinander hätte gelitten. Deshalb hat sie eigentlich einen guten Weg gewählt, die Martha, und hat gesagt, Herr Jesus, du musst was sagen. Guck mal, meine Gedanken sind so und so und so und die sind doch bestimmt richtig. Ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, denn das war letztendlich so der Hintergedanke. Ja? Es ist gut, dass sie auch mit diesen schiefen Gedanken, so möchte ich es mal ausdrücken, zu Jesus kommt. Denn sonst hätte es noch mehr, oder sonst hätte es öffentlich Streit und Zwietracht gegeben zwischen den Geschwistern. Merken wir, was der Jesus hier vielleicht uns auch durch diese Begebenheit oder der Geist Gottes uns durch diese Begebenheit, dass er sie aufgeschrieben hat, hier durch den Lukas mitteilen möchte. Es ist gut, dass wir in allererster Linie, auch wenn uns irgendetwas stinkt oder uns nicht passt, zu Jesus gehen. Nun, Martha, von ihr wird jetzt keine Geduld gefordert, sie kriegt nämlich sofort eine Antwort. Bei uns dauert es manchmal länger vielleicht, bis wir eine Antwort kriegen. Ja? Aber das ist der richtige Weg. Was sagt der Herr Jesus? Wie reagiert er? Er lässt sich nicht auf ihre Seite ziehen. Er bleibt neutral. Jesus beweist auch wieder neu deutlich, er hat den absoluten Überblick. Er sieht Martha, er sieht Maria, er sieht alles, was da jetzt ist und wie es läuft und wie es funktioniert. Und dadurch kann er alleine richtig beurteilen. Aber der Herr Jesus lässt es nicht beim Urteil, sondern er kommuniziert dieses Urteil. Er erklärt es, er versucht es weiterzugeben und Hinweise damit zu geben. Dann sagt er nämlich in Vers 41 und 42, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Allein schon die Anrede zeigt, wie eng eigentlich die Beziehung, denke ich, zwischen Jesus und Martha ist. Jesus hätte wirsch sagen können, Martha, sei ruhig jetzt. Ich glaube, Martha hätte das akzeptiert, weil sie Jesus achtete. Aber so reagiert Jesus nicht. Sozusagen, er nimmt sie quasi in den Arm, so um es mal zu, mit diesen Worten, oder diese Worte so zu deuten. Einerseits die doppelte Ausdrucksweise zeigt, das ist doch ganz wichtig, was ich jetzt dir sagen möchte. Andererseits aber auch, ich urteile nicht. Oder ich habe dich so lieb und ich möchte dir helfen, bessere Gedanken zu bekommen, um es mal so deutlich zu sagen. Ja? Und der Jesus sagt, du sorgst dich um so viele Dinge. Und diese Sorgen bewirken in dir eine Unruhe. Ein Unwohlsein letztendlich sogar. Sorgen machen uns immer Probleme. Wir merken es ja, wenn die Sorgen richtig groß werden, dann drehen die sich ja so durch den Kopf, dass du selbst darüber nicht schlafen kannst. Ja? Das bewegt uns. Und der Jesus sagt, du sorgst dich um so viele Dinge und du bist deshalb beunruhigt. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht zielführend. Dein Vergleichen bringt dir nämlich Sorgen. Und wenn du anfängst zu vergleichen zwischen dir und deiner Schwester, dann hast du die eigentliche Blickrichtung, nämlich Jesus, aus den Augen verloren. Das ist das Problem. Der Jesus erkennt die Sorge und die Beunruhigung von Martha. Das wusste er schon, bevor die Martha den Mund aufmachte. Aber es war gut, dass sie das sagte. Und er zeigt ihr einen noch besseren Weg auf. Ein Psalmdichter hat das mal ganz gut ausgedrückt, denke ich. Psalm 27, Vers 4. Da heißt es, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich, oder das ist mein Bestreben, und jetzt kommt's, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Danach zu trachten, das wirklich als Zielrichtung meines Lebens auszumachen, dass ich wohne im Haus des Herrn, also dass Jesus das Zentrum meines Lebens ist, schon hier auf dieser Erde und einmal natürlich in der Herrlichkeit im Himmel, wenn das meine Blickrichtung ist, dann fallen die anderen, wenn es um negative Dinge geht, vor allen Dingen aus meinem Blickwinkel raus. Das ist entscheidend. Und das war ja das Problem der Martha. Sie hatte den Dienst von Maria ganz anders, wahrscheinlich auch ganz falsch aus ihrer Sicht, eingeschätzt. Hätte sie auf Jesus sich konzentriert und hätte gesagt, oh, ich mache jetzt noch ein leckeres Lammkotelett hinten drauf, damit es dem Herrn richtig gut schmeckt, um es mal so zu sagen, ja? Hätte sie die Maria gar nicht beobachtet. Merken wir das Problem, die Blickrichtung, das Ziel, worauf auch meine Gedanken ausgerichtet sein müssen, ist so wichtig. Das hat der Psalmdichter ja schon erkannt. Und er sagt, das ist jetzt mein Trachten, mein Streben. Das funktioniert nicht von alleine, denn er hat es von dem Herrn erbeten. Und das sollten wir uns mitnehmen. Morgens früh zu beten, Herr Jesus, schenke, dass mein Trachten nach dir diesen Tag bestimmt. Und dann kann ich meine anderen Gebetsanliegen anführen. Ja? Die Bewahrung auf dem Weg zur Arbeit, die Kontakte, die ich mit Kunden habe oder die Probleme, die meine Maschine mir vielleicht gerade macht oder was auch immer, sag ich mal, was mich so mein Tagesgeschäft ausmacht. Ja. Aber zunächst die Blickrichtung auf Jesus zu behalten. Und das führt dann auch zu einer innigen, gelebten Beziehung mit Jesus. Und es gibt Vertrauen in das Handeln des Herrn Jesus auch. Und das Entscheidende ist, das macht mich frei von Unruhe und von Sorge. Denn der Jesus möchte uns Leben im Überfluss schenken und das heißt ein echtes Genussleben, so möchte ich es mal ausdrücken. Nicht, was wir oft unter Genuss verstehen, ja, mit lecker Essen und viel Spaß oder sowas, ja, sondern sorgenfrei Ruhe zu genießen, ist das, was tief im Herzen von uns eigentlich, sag ich mal, die Sehnsucht ausmacht, nach einem guten Leben. Und deshalb sagt auch Paulus in Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen und mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das drückt also aus mit einem echten Gebet, also mit einem echten Herzensanliegen. Nicht, wo es um meinen Vorteil geht, sondern wieder, wo es um die Ehre Gottes geht. Möchte Gott uns wirklich von Sorgen frei machen und unser Miteinander auch stärken. Deshalb hat er uns doch in eine Gemeinschaft von Geschwistern, ich betone jetzt, das waren leibliche Geschwister und wir sind geistliche Geschwister, aber deshalb hat er Jesus uns in diese Gemeinschaft als Geschwister gestellt, damit wir Sorgen loswerden und nicht irgendwelche Sorgen aufhäufen. Ganz wichtig, das zu beachten. Und auch der weitere Satz von Jesus gibt einen wertvollen Hinweis. Eins aber ist nötig, also Vers 42. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute oder das notwendige Teil erwählt. Also die Reaktion des Herrn Jesus ist schon bemerkenswert. Er verurteilt Martha überhaupt nicht. Das Handeln von Martha hat er sehr wohl wertgeschätzt. Den Gottesdienst, den sie tat, hat Jesus hoch angesehen. Es ist ein Dienst, den sie für den Herrn Jesus tut. Und die Dinge waren nicht verkehrt und waren nicht falsch und waren auch nicht verboten. Aber in oder aus diesem Dienst heraus entsteht bei ihr persönlich eine Not. Und genau das will Jesus ändern. Er mag nicht, wenn wir in Not sind. Eins aber ist nötig, sagt er. Ja? Und dann geht es um das gute oder auch notwendige, notwendende Teil. Und deshalb richtet der Herr Jesus, um diese Not abzustellen, den Blick auf etwas anderes. In Johannes 6, Vers 27 heißt es einmal in einem Satz, den der Jesus sagt, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wir neigen oftmals dazu, sofort zu sagen, das ist schlecht und das ist gut. Macht der Jesus hier nicht. Wir sollen Gott, unserem Vater im Himmel, dankbar sein für jede leckere oder auch nicht so leckere Speise, die uns sättigt, aber dankbar zu sein. Uns daran erfreuen, dass es uns, gerade in unserem Land, so übermaßen gut geht. Ja? Das ist wichtig, diese Speise. Aber es gibt auch eine andere Speise, die noch etwas Besseres erzeugt, nämlich ewiges Leben letztendlich. Und das ist der Unterschied, den der Herr Jesus hier herausstellt. Nicht, dass Maria sich noch bekehren musste, sozusagen, und die Botschaft hören musste. Nein, aber es gehört auch für uns heute mit dazu, dass wir, wenn wir den Herrn Jesus lieb haben und ihm nachfolgen wollen, uns permanent, immer wieder, regelmäßig sozusagen dieser guten Botschaft aussetzen müssen. Der Glaube kommt durch die Predigt, sagt Gottes Wort. Gottes Wort selbst in der stillen Zeit zu lesen, wichtig, ganz wichtig. Informiert uns, prägt uns. Aber genauso wichtig ist es, die Worte zu hören, also vorgetragen zu bekommen. Der Jesus verbindet das sogar letztendlich mit der Aussage, dass das ein unverlierbares Gut ist. Das unterstreicht aber auch die andere Aussage, dass er sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Also das leckerste Schnitzel vergeht irgendwann, spätestens wenn der Teller leer ist sozusagen. Ja? Und wenn es vorher nicht rechtzeitig gegessen wird, wird es kalt oder schimmelt irgendwann. Ist kaputt, taugt zu nichts mehr sozusagen. Also so wertvoll und kostbar unsere Speise ist, unser Essen ist, der Wert ist nicht von Ewigkeit, der ist nur für den Moment. Die Speise, die wir aus Gottes Wort hören, die hat ewigen Bestand. Und genau das möchte der Jesus hier deutlich machen. Deshalb ist aktuell in dieser ganz speziellen Situation hier, wo beide Gottesdienst üben, der Teil, den die Maria jetzt gerade erwählt hat, für den Augenblick vielleicht der wertvollere. Das macht uns deutlich, wir haben beide Situationen in unserem Leben. Zum einen sind wir alle immer wieder gefordert, praktische Dienste zu tun, zu arbeiten, auch für unseren Lebensunterhalt, Ja, ist eine klare Aufforderung von Gottes Wort, das zu tun. Aber wir haben auch die klare Aufforderung, die Zusammenkünfte oder die Aktionen, wo wir Gottes Wort hören können, nicht zu versäumen. Das ist nicht immer einfach. Aber dem Jesus ist es wichtig, er möchte deutlich machen, wenn hier Gottes Wort geredet wird, dann sollte vielleicht das andere zurückstehen. Der Jesus möchte nicht das Geistliche mit dem Praktischen vergleichen bzw. gegeneinander ausspielen. Nein, das macht er hier nicht. Wenn wir oberflächlich das lesen und betrachten, könnten wir zu diesem Gedanken kommen. Aber das tut er ganz bewusst nicht. Und das ist wichtig. Das, denke ich, können wir lernen aus dieser Begebenheit. Jesus möchte, dass Martha auch zufriedener und glücklicher wird, obwohl sie sich so engagiert. Ist das noch nicht der richtige Zustand? Grundvoraussetzung für unser Leben mit Gott sollte sein, ihm zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen. Wenn das unser, ja, ehrlicher Wunsch ist, dann hilft uns Jesus dabei, das auch umzusetzen. Und dabei geht es nicht, und das war auch nicht Marthas Problem, weil ihr Dienst vielleicht mehr Beachtung finden sollte oder so etwas. Es geht nicht um meine Person. Nein, es geht um die Ehre des Herrn. Deshalb möchte ich ihm dienen und ihm zur Verfügung stehen. Und der Jesus gibt uns so viele Möglichkeiten, einmal unsere natürlichen Begabungen für ihn einzusetzen. Aber auch die geistlichen Gaben, die er uns schenkt, mit einzusetzen. Wichtig ist auch zu sehen, es kostet immer Zeit, wenn wir Gott zur Verfügung stehen wollen. Aber diese Zeit sollte auch gut eingeteilt werden. Deshalb die Frage, wie haben wir diese Zeit in unserem Wochenkalender mit eingeplant? Es hilft uns manchmal auch, wenn wir feste Zeiten wirklich festlegen. Es gibt wichtige Termine im Leben eines Christen. Und die sollten wir beachten. Hier war es so, dass, steht keine Zeitangaben da, wie lange der Jesus da zu Gast war, nichts. Man hätte vielleicht auch ein etwas einfacheres Essen machen können, was nicht so aufwendig war oder wie auch immer. Egal. Aber dann, wenn Jesus etwas Wichtiges mitzuteilen hat, was über unser Leben hinausgeht, und das sind alle geistlichen Angelegenheiten und Worte, dann gibt es nichts Wichtigeres. Ich finde es schön, dass wir diese beiden Wesensarten hier sehen. Martha, die sich auszeichnet durch die praktische Tätigkeit für den Herrn Jesus, und Maria, das stille Hören auf die Worte des Herrn, und das miteinander vereinigt, führt wirklich dann zu einem Leben, was dem Gedanken Gottes entsprechend ist und was wir dann auch genießen dürfen. Das gehört auch dazu. Das ist so wichtig, das zu sehen. Ich weiß, wir kämpfen immer alle an diesem Punkt, aber wir sollten den Kampf nicht aufgeben. Das heute mitnehmen, in der nächsten Woche mal versuchen anzuwenden und wenn es gelingt, dann weitermachen. Das wünsche ich uns.